Hallo und herzlich willkommen oder welcome back zu She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diehl, alle 14 Tage unterhalte ich mich hier mit Menschen, die ihre Ideen zum Mobilitätswandel vorstellen, der meistens, für mich zumindest, auch mit Diversität und neuen Arbeitsformen zu tun hat. Die Ladies von Emmet haben auf jeden Fall mit neuen Arbeitsformen zu tun, weil sie sehr viel mit Daten machen. Emmet ist eine Datenplattform, eine Art von Projekt, das auch vom M-Fund und von dem Bundesverkehrsministerium gefördert wird, also so gesehen sogar einen kleinen Siegel schon bekommen hat, dass es hier wirklich ernsthaft darum gehen soll, verschiedene Projekte zusammenzuführen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise nicht nur mit Mobilität, aber eigentlich immer umgehend mit Daten beschäftigen. Denn ein Problem, was wir mit den Daten in Deutschland und auch sonst, glaube ich, haben, ist, dass sie überall rumliegen, niemand sie nutzt und eigentlich, wenn wir sie clever verknüpfen würden, sie sehr viel Mehrwert generieren könnten für die Gestaltung der Mobilität der Zukunft. Wir unterhalten uns auch darüber in einem All-Female-Panel, warum es irgendwie so schwierig ist, immer noch weiter Frauen in die Branche zu kommen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass sie weiterhin so homogen ist, nämlich weiß und männlich geprägt. Und das zieht natürlich Frauen und andere Menschen, die diesem Bild nicht entsprechen, nicht unbedingt in die Branche. Ich rate auf jeden Fall dazu, den Newsletter der Emmets zu abonnieren, damit ihr mehr über diese ganzen hunderte Projekte erfahrt, die sie vorantreiben. Und ich empfehle auch, mal auf die Website zu gehen, denn sie haben sehr viele Dinge spielerisch aufbereitet. Ihr könnt wirklich mal suchen, was ist eigentlich in meiner Gegend für ein Projekt gerade am Start und welche Dinge werden zum Beispiel thematisch auch gerade behandelt. Also, nun viel Spaß mit dieser Folge. Wieder der Hinweis, dass ihr mich gerne unterstützen könnt bei Steady oder auch per PayPal und lasst uns gerne Kommentare, Kritik oder auch Sternchen da. Ich freue mich immer, wenn ich Feedback erhalte. Viel Freude beim Hören.
Es ist total schön, ein All-Female-Panel sozusagen. Ich habe das echt reflektiert. Am Anfang habe ich ja nur Frauen ans Mikro gelassen, weil halt auch viele Männer schon sehr viel gesagt hatten. Und dann habe ich selber gemerkt, wie schwierig es ist, diesem She Drives Mobility auch treu zu bleiben, weil tatsächlich viele Frauen entweder gesagt haben, nee, das ist in meinem Unternehmen nicht gut angesehen, kannst du nicht mit meinem Chef sprechen oder mit einem Mitarbeiter von mir. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Female Power haben. Ich würde mal anfangen mit der Lena, dass sie sich vorstellt.
Ja, hi. Also danke, dass wir dabei sein dürfen. Bei uns war es nämlich genau andersrum. Bei uns hat unser Chef gesagt so, nee, macht ihr das mal. Das soll ein All-Female-Ding werden. Ich nehme mich da einmal raus. Also ich bin Lena Rickenberg und eigentlich studierte Politikmanagerin und interessiere mich aber schon immer sehr für Innovationen, für digitale Themen, für Netzpolitik und auch für soziale Themen in Kombination. Das heißt, als ich noch so im Studium war, habe ich so auf diesen Bereich Social Entrepreneurship geguckt, der den Bereich Digitales verbindet und quasi ein Startup ist mit einer sozialen Mission. Und da habe ich dann ein paar Jahre gearbeitet in einem Social Digital Startup und auch sehr viel interessante Erfahrungen zum Thema Digitalisierung gesammelt und auch wie ein Startup funktioniert. Und genau, dann kam der Wechsel zum iRights Lab hier. Das ist ein unabhängiger Think Tank für die Digitalisierung oder für die digitale Welt. Und da fand ich das von Anfang an sehr spannend, dass das Lab quasi so eine Perspektive einnimmt, Übersetzerin zu sein. Von so einer komplizierten digitalen Welt, die auch immer schneller und komplexer wird, wo die meisten Leute nicht verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Und das eben so runterzubrechen und zu übersetzen, dass es auch jemand versteht, der nicht einen Doktortitel da drin hat. Und genau, daran arbeite ich sehr gerne. Und deswegen bin ich auch sehr froh, hier im Projekt gelandet zu sein, bei Move Mobility oder Emmet. Weil ich finde, die Trends hier nochmal besonders krass sind. Also hier digitalisiert sich ja auch alles sehr stark. Darüber redest du bestimmt auch viel mit deinen Gästen. Genau, und eben wir das auch als eine Aufgabe sehen, das zu erklären, was da eigentlich gerade in der Mobilität los ist.
Danke dir. So. Ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass dass ganz viel am Mobilitätswandel, glaube ich, wirklich Kommunikationsprobleme sind. Also gar nicht unbedingt, dass es die Technik nicht gibt oder dass es nicht irgendwo schon Ideen gibt, sondern dass die Leute nicht miteinander reden. Auch zum Beispiel, wie sie Kernkompetenzen zusammenbringen können. Also bestes Beispiel war ja immer, eine Zeit lang hat jedes Verkehrsunternehmen eine App gemacht. Und das ist sowas, ja, wo du denkst, ja, aber ihr macht doch ÖPNV und warum macht ihr denn jetzt Software? Und konzentriert euch doch auf das, was ihr könnt und holt euch jemanden rein, der die Kompetenz vielleicht mitbringt. Ich glaube, da gibt's schon ein gewisses Umschwingen, aber es ist halt auf beiden Seiten, sowohl auf der PKW-Seite als auch auf der Seite der ÖPNVler, so ein bisschen so, dass sie kleine Könige sind oder waren, ne? Und dass es immer noch so ein bisschen braucht, das ist nicht mehr meins, 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 sondern wir zusammen machen ein gutes Produkt. Stina, wie bist du denn da hingekommen?
Bevor wir in den ÖPNV abtauchen und die, genau, und die Multi-Apps. Ja, ich stelle mich auch kurz vor. Ich bin Stina Romela. Mein Hintergrund ist eigentlich in den Kulturwissenschaften. Und ich habe mich schon lange immer mit der Frage so beschäftigt, wie digitale Kulturen eigentlich strukturiert sind, wie Digitalität und Digitalisierung so einen gesellschaftlichen Wandel mitbringt und unsere Realität verändert. Und ja, so ein bisschen Leitstern meines Interesses war immer so diese Zusammenwirkung aus Kultur und Technik und so kulturellen und technischen Veränderungen, wie das zusammenspielt. Und ja, die beiden werden ja eigentlich immer gerne gegeneinander gestellt. Ich glaube, wir alle kennen das auch besonders jetzt in den Prozessen, in denen wir gerade sind, sehr gut, so diesen Impuls, ja, fast schon was verteidigen zu müssen erstmal oder so mit Misstrauen irgendwie auf technische Veränderungen zuzugehen. Und ich habe mich immer wahnsinnig für diese Reibung interessiert, die dann da entsteht und die Gespräche, die da hochkommen. Und das ist was mich jetzt auch dann zum iRights Lab, das Lena gerade schon sehr schön beschrieben hat, und auch zu dem Projekt M mitgebracht hat, weil ich einfach wirklich der Überzeugung bin, dass eben hinter dieser Technik stehen ja immer Menschen, und es ist einfach wahnsinnig wertvoll, dann in den Gesprächsrahmen auch zu kommen, und das nimmt eben dieses starke Misstrauen auch so ein bisschen raus. Und ich glaube, diesen Dialog zu eröffnen, das aktiv anzugehen, das schaffen wir beim iRights Lab ganz gut. Und das machen wir auch alle wahnsinnig gerne. Und natürlich gehört bei mir auch so ein bisschen Technikverliebtheit und ganz viel Neugierde dazu. So ein bisschen Nerd-Gehen steckt auch in mir ganz stark. Und deswegen ist es so cool, dass ich jetzt bei dem Emmet-Projekt dabei bin, weil da braucht man auf jeden Fall ganz viel Neugierde und ganz viel Spaß daran, auch die Leute hervorzuheben. Und das,
Ihr habt ja jetzt beide von dem Lab gesprochen und von Emmet als Projekt. Projekt ist ja eigentlich durch einen Anfang und ein Ende gekennzeichnet normalerweise. Wollt ihr das mal so ein bisschen skizzieren, wie beides zusammenhängt und was auch Emmet in diesem Zusammenhang ist?
Mhm. Willst du oder soll ich, Sina?
Ich darf nicht anfangen und du hast ja, ich habe dich ja eben mit meinem Intro.
Ja, also das iRights Lab gibt es eigentlich schon relativ lange und ist mit der Zeit gewachsen, hatte früher einen starken VerbraucherInnen-Fokus, der auch immer noch da ist. Und es gibt hier einige Expertise auch so zum Bereich Algorithmen zum Beispiel. Und das Lab ist ein unabhängiger Think Tank, der eben Aufträge annimmt und Projekte macht mit Institutionen aus dem öffentlichen Bereich, ein paar Unternehmen, Stiftungen und Ministerien. Und genau, da ist Emmet jetzt eins der größeren Projekte, das letztes Jahr angefangen hat. Wir übernehmen die Begleitforschung für den M-Fund. Das ist der Modernitätsfonds.
Modernitätsfonds.
BMVI.
Man denkt immer
genau. Mobilität. Irgendwann kriege ich es hin. Und es ist ein relativ großer Fördertopf im Verkehrsministerium, den wir begleiten mit Emmet. Auf 3 Jahre ist es ausgelegt. Und Emmet ist eine große Kommunikations- und Vernetzungsplattform. Wir sind jetzt im November live gegangen, da hatten wir ja auch schon mal gequatscht und sind gerade dabei, da eine Plattform zu bauen, wo sich wirklich Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, Politik austauschen kann und wo wir eben verschiedene Wissensmaterialien sammeln, Analysen, Artikel schreiben, aber auch solche neuen Sachen machen wie Podcast, wo wir das Ganze mal für eine breitere Öffentlichkeit auch runterbrechen wollen.
So, ja, genau, also Emmet ist so aus unserer Begleitforschung so das öffentlich sehr Präsente, und wir sammeln da wirklich Synthesen, sag ich mal, und bringen die Projekte so ein bisschen zum Vorschein und wollen da einfach auch den Austausch so ein bisschen antriggern und in den Dialog gehen, mal zeigen, was alles so da ist, was für tolle Ideen schon entwickelt werden, und genau, das beruht dann alles auf unserem Förderprojekt, was wir im iRights Lab haben.
Geht da denn, also da klingt ja jetzt auch eigentlich so ein bisschen das raus, was wir schon anskizziert haben, dass es auch ganz viel um Sichtbarkeit geht. Also ich habe das Gefühl, dass das natürlich Industrien gibt in Deutschland, die sehr viel auch Marketingbudgets haben und einfach auch durch Gelddruck, sage ich jetzt mal, bestimmte Sachen platzieren können, dass Menschen erreicht, was es eigentlich gibt. Also ist Emmet auch so ein bisschen was, so nach dem Motto, bevor du auf die Suche gehst, guck mal bei uns, ob es nicht schon irgendwie Lösungen gibt oder wie kann man sich das vielleicht ganz einfach auch mal vorstellen?
Es ist sogar noch ein bisschen mehr. Es ist eine riesige Bandbreite an Themen, die wir auf der Plattform haben, weil wir eben nicht nur jetzt ein Blog sind für Elektromobilität oder ein Blog für das neueste, coolste Auto XY, sondern halt von Schiffsverkehr über Luftverkehr, über Straße, über auch nachhaltige Projekte, wo es um Emissionsmessung geht, irgendwie alles im Portfolio haben und da eben immer einen speziellen Fokus werden auf datengetriebene Mobilität und datengetriebene Innovation. Und wir haben eine riesige Datenbank an Projekten, die wir finden können in diesem M-Fund. Das alles sind Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die schon ziemlich tolle Sachen machen, die aber vielleicht nicht so über die Schwelle der Aufmerksamkeit jetzt unbedingt kommen, wie jetzt Tesla oder jetzt die neueste Förderung in der Elektromobilität, über die ja gerade quasi jeden Tag was berichtet wird. Und wir wollen eben auch diesen Projekten helfen. Häufig sind es auch Wissenschaftsinstitutionen, eben ihre Projekte dann auch ein bisschen sichtbarer zu machen, weil da eben sehr viele Hidden Champions auch bei sind, die schon sehr interessante Sachen machen, auf denen man aufbauen kann.
Das klingt ja so, Stina, nach einem meiner Lieblingsthemen, Diversität. Also zum einen müsst ihr euch ja als Team, glaube ich, immer wieder mit neuen Dingen beschäftigen. Andererseits ist da ja bestimmt auch eine gewisse Dynamik mit den Leuten, die sich bei Emmet dann auch wiederfinden. Und wir haben, als wir im November das erste Mal gesprochen haben, ja auch ein bisschen uns über Daten, Frauen, Mobilität und ähnliche Dinge unterhalten. Beginnend bei Car-Crash-Dummies, die nicht Männer, also die nur Männer darstellen. Und deswegen sind manche Frauen, wenn sie sich anschnallen, haben sie halt den Gurt da oder müssen, da kann man sich mal drüber lustig machen, aber oder wenn sie den Sitz so nach vorne machen müssen, das ist ja eine Sache, das ist mir auch bekannt gewesen. Dann haben wir, glaube ich, alle dasselbe Buch gelesen, Unsichtbare Frauen, und haben gedacht, ja, warum ist das eigentlich so? Und das sind so Dinge, finde ich, wo man als Frau ja auch eine Einschränkung manchmal hat in der Mobilität, die man aber gar nicht so wahrnimmt, weil man immer denkt, das war schon immer so. Wie hilft denn da Emmet oder wie geht ihr auch mit Daten um, was jetzt die Verbesserung in dem Sinne von Diversität bedeutet, dass eben nicht nur, ich sag jetzt mal, weiß, männlich, mittelalt, sich bewegen kann, sondern möglichst alle gut unterwegs sind.
Ja, also zu dem Punkt, was du auch mit den Dummies gerade sagst, ist nicht nur das, eigentlich muss man das wirklich so mal betonen, es ist ja nicht nur, dass man irgendwie nicht so bequem im Auto sitzt, sondern tatsächlich auch die Verletzungen und die Tödlichkeitsrate bei Frauen dadurch enorm höher ist. Also ich glaube, es sind ja teilweise auch sehr massive Einschränkungen und Auswirkungen, die das Ganze dann hat. Und klar, manche Sachen sind auch witzig, aber manche Sachen sind halt eben auch nicht so witzig. Von daher, ja, also Diversität auf Emmet definitiv auf der Ebene, dass wir wahnsinnig viele Projekte haben und sehr unterschiedliche Themen. Aber auch auf der Ebene, dass wir jetzt auch letztes Jahr noch im Dezember unser Frauennetzwerk für den M-Fund gestartet haben. Da sind wir jetzt gerade dabei, das ordentlich auszuweiten. Und da trifft eine interessante Schnittstelle eigentlich aufeinander, weil, wie du auch schon gesagt hast, es ist eben eine gewisse Benachteiligung und es fehlt ein bisschen die Sichtbarkeit von Frauen in der Mobilität. Das war bei dir ja auch schon öfter mal Thema. Und gleichzeitig haben wir das gleiche Problem in der Wissenschaft. Und wir haben hier einen Förderfonds, der ja eigentlich sehr gute Arbeit darin leistet, eben Personen zu fördern, die an genau dieser Schnittstelle sind. Und gerade Frauen sind in dem Bereich, haben es öfter schwer, muss man wirklich so sagen. Und wir wollen eben da auch noch mal ein bisschen nachhelfen, Fokus schaffen, Sichtbarkeit für diese Frauen schaffen, für ihre Projekte auch schaffen und vor allem da Kooperationen möglich machen, weil das ist ja quer durch die Bank. Im Moment wird es viel diskutiert, auch mit Startups, wie viele Frauen kriegen Funding. Gerade in so typisch technischen Bereichen ist das ein großes Ding. Und uns ist das einfach enorm wichtig, dass wir das mit unserer Begleitforschung dann auch steigern. Also dass die Frauen auch Motivation bekommen und sehen, da kann ich wirklich mein Interesse für Mobilität und für wissenschaftliche Bereiche zusammenbringen und habe auch eine gute Community, die mich da unterstützt. Es gibt ja schon wirklich tolle Netzwerke wie die Women in Mobility und auch ganz spezielle Netzwerke irgendwie für Frauen zum Schienenbereich oder Women in Data. Also es gibt tolle Netzwerke, aber jetzt für diese Förderung und für die Frauen, die genau an der Schnittstelle sind, viel mit Daten in der Mobilität arbeiten, noch nicht. Und da wollen wir auf jeden Fall gerne unterstützen, dass wir eben ein paar mehr Perspektiven dann reinbekommen.
Aufgrund der Arbeit, die du jetzt schon geleistet hast, Lena, hast du denn eine Idee, warum das immer noch so ein Problem ist? Also gibt es da irgendwie Hinweise? Weil ich werde ja selber auch, habe ich jetzt im Vorgespräch eben gesagt, auch mal gefragt, wenn mal wieder Stellen ausgeschrieben sind, Katja, kennst du nicht irgendeine Frau? Wir wollen das gerne diverser machen. Es melden sich aber eigentlich keine. Und habt ihr da, also oder du, Lena, habt ihr da Sachen mitbekommen? Was da immer noch, schreckt die Branche ab? Oder ist es das Thema? Oder woran liegt es?
Ich glaube, in der Mobilitätsbranche ist es ganz ähnlich wie zum Beispiel auch bei Startups und im Softwarebereich. Es ist ein immer noch recht männerdominiertes Feld. Es geht dann auch tatsächlich schon bei der Erziehung los, meiner Meinung nach, wie wir sozialisiert sind und dass wir uns da nicht reintrauen. Und dass da teilweise auch ein anderer Umgangston herrscht und man sich dementsprechend eben vielleicht auch nicht so gerne als Frau nach vorne stellt. Und das führt dazu, dass Frauen weniger ihre Meinung sagen innerhalb des Teams, aber auch weniger Visibilität nach außen haben, weniger auf Panels sprechen, weniger vielleicht auch auf der Webseite dann zu sehen sind, wenn man irgendwelche Ansprechpartner sucht für Veranstaltungen. Und das ist dann so ein vicious cycle, also so ein Teufelskreis, der dann immer weitergeht. Und es gibt zum Glück sehr viele Frauen, die dagegen jetzt auch was machen wollen. Da bist du ganz an vorderster Front, da sind auch wir an vorderster Front, dass wir halt mit allen Sachen, die wir machen, immer gucken, dass wir eine hohe Frauenquote drin haben. Und da bin ich auch persönlich sehr dankbar für, dass es hier im Lab ein ganz großes Thema ist, dass auch das Gender-Sternchen immer wieder ein großes Thema ist, dass es hier eine ganz große Selbstverständlichkeit hat, dass ein Panel halt 50-50 besetzt wird. Und auch ein Podcast, den wir machen, wenn da mal nur zwei Männer dabei sind, dann ist das eigentlich nichts Gutes. Und je mehr Unternehmen so denken, desto besser. Und da ist noch viel zu tun. Da stimme ich dazu.
Ja, das ist vor allen Dingen eine Anerkennung, finde ich auch, dass wir als Frauen einfach auch subjektive Bedürfnisse an Mobilität haben. Das fängt an bei Abendstunden, leerer Bahnhof, in der Bahn als Einzige sitzen und so weiter. Das ist halt echt was, das finde ich immer, deswegen auch Kommunikation, das finde ich immer so spannend, dass das wirklich Dinge sind, wo Männer auch mehr jetzt nachfragen. Also wo ich auch merke, dass jetzt auch durch diese Bücher, die es gibt und auch so durch die Hinweise, dass da vielleicht auch Unterschiede sind und dass auch Corona ja viele leider alte Rollenklischees wieder bestätigt hat mit Carework, dass da auch mehr jetzt wach werden und sagen, warum ist das eigentlich so? Warum gehen wir immer wieder in diese alten Spuren? Klar, die sind bequem, aber ich finde, das ist Anerkennung dessen, dass man halt auch nicht alles wissen kann. Also ich finde, wir sind jetzt auch alle drei weiß. Also wir sind ja auch jetzt nicht so gesehen divers, ne? Also, aber damit fängt's halt für mich an. Also, das ist das Einfachste, dass man das zumindest erstmal berücksichtigt. Aber die Diversität hat sich ja bei den Projekten, ich war so begeistert im Vorgespräch, wie unterschiedlich die Projekte sind. Und da würde ich jetzt erstmal Lena und dann vielleicht Stina bitten, mal so entweder Lieblingsprojekte oder was so richtig verrückt ist. Einfach mal, um zu zeigen, was gibt es da eigentlich alles?
Ja, total gerne. Also du hattest ja gerade schon gesagt, wir müssen alle sehr neugierig sein. Also ich lerne jeden Tag viele neue Sachen, auch von Projekten. Teilweise habe ich das Gefühl, mir platzt der Kopf irgendwann. Wir hatten im zweiten Podcast, jetzt der übrigens heute erschienen ist, das war sehr cool, zwei Projekte, die ich finde ziemlich coolen Kram machen, auf Grundlage von Satellitendaten. Und zwar gibt es da einmal das Fast Cars oder Eisklasse 2. Eisklasse 2 ist auch verbunden mit der Polarstern-Mission, die ja in den Medien war. Und die gucken sich eben an, wie Kapitäne diese Satellitendaten besser auswerten, beziehungsweise eben schon auf einer Karte haben, dass sie wissen, wo sie überhaupt langfahren können. Weil die Klimabedingungen, die Wetterbedingungen sind da so schwierig einzuschätzen, dass sie teilweise sonst Stunden, tagelang in so einem Eis feststecken und nicht wissen, wo sie langfahren können, sicher. Und durch diese Satellitendaten und durch dieses Start-up, was da in Kombination mit anderen Partnern zusammenarbeitet, gibt's da eben jetzt so eine Kartengrundlage, wie sie da durchfahren können. Und ein anderes Projekt in der Kombination ist ein Projekt über Infrastruktur. Und zwar über Schienen in Wäldern zum Beispiel und über Wurfschäden, wenn da nach Stürmen zum Beispiel Bäume drauffallen. Klingt erstmal banal, aber das sorgt für Verspätungen in Zügen. Das mag keiner von uns. Und die können eben mit Radardaten feststellen, wo diese Wurfschäden an Schienen sind, damit die schnell weggeräumt werden können. Und das sind so zwei Projekte, die ich gut finde. Anderes, was ich sehr gut finde, weil ich auch in Berlin wohne, ist Fix My Berlin. Die haben eine große Umfrage gemacht und einmal anhand so einer Simulation abgefragt, wie sich Menschen am sichersten im Straßenverkehr fühlen. Und da kam natürlich raus, dass in so einem Mischverkehr Fahrradfahrer neben Autos, neben Fußverkehr, dass es sich ziemlich unsicher anfühlt. Und durch so ein paar bauliche Maßnahmen fühlen sich Menschen schon sehr viel sicherer. Und da haben sie jetzt wirklich verlässliche Zahlen und Datengrundlagen geschaffen für Stadtplaner. Cool. Das sind so meine Beispiele, aber
ja,
es gibt noch.
Ja, und sehr pragmatisch irgendwie auch, ne? Also das ist halt, wir hatten ja Clubhouse als Thema. Und das war so witzig gestern, weil die auch, es war wieder ein Mobility-Panel männlich besetzt. Aber mein Gott, ist halt so. Auf jeden Fall wurde ich echt, ich war eine Sekunde in diesem Raum und wurde hochgezogen auf die Bühne und ich wusste überhaupt nicht, wo die vorher drüber geredet haben und ich kam mit der kinderfreundlichen Stadt und dann war halt so, ja, ist auch ein interessanter Aspekt. Also es war sehr wertschätzend, aber ich habe genau gemerkt, die haben vorher irgendwie wieder was Technisches beredet. Und das finde ich halt so interessant, dass gerade solche Lösungen manchmal ja nicht so sexy daherkommen und man vielleicht wirklich lieber Volocopter und autonomes Fahren sich anschaut. Aber letztlich, ich will halt sicher in Berlin Fahrrad fahren. Und das ist, oder in Hamburg, wo ich jetzt hier wohne. Und das ist so, manchmal glaube ich, dass es so in so zwei Welten manchmal verfällt. Diese Glamour, Mobility, SpaceX, Hyperloop. So, ja, und dann aber so ein bisschen, ja, wie machen wir denn jetzt die Züge digitaler, damit die miteinander reden und mehr auf die Strecke können? Das ist natürlich nicht so eine geile Story. Mich begeistert die, euch ja wahrscheinlich auch, weil ihr die Hintergründe kennt. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was Tina für Projekte mitbringt.
Ja, das bringt es irgendwie auch ganz schön auf den Punkt. So eine Mischung haben wir natürlich irgendwie auch in den Projekten, weil ich auch das Gefühl habe, die Forscherinnen und Forscher, die daran mitwirken, sind natürlich auch, das merkt man auch jetzt in dem Podcast übrigens total schön, natürlich auch eine wahnsinnige Begeisterung für so eigene kleine Science-Fiction-Ideen oder Utopien. Und das ist, glaube ich, für uns alle auch immer ein super guter Einsatzpunkt irgendwie für, weil irgendwo kommen ja unsere Ideen auch alle her, ne? Und ich glaube, dass so Science Fiction spielt da voll die große Rolle. Und eher so ein Hands-on-Projekt ist aber eins, was ich total cool finde, muss ich sagen. Und zwar erforscht das Projekt Abkürzungen eigentlich. Also es heißt Active Shortcut und die erforschen wirklich, wie Menschen alternative Wege suchen, sozusagen, und was das eigentlich in der Stadtplanung bewirken kann. Also wie Straßen geführt sind und auch Gehwege geführt sind und wie Menschen dann aber, also man kennt das ja auch so total gut von irgendwelchen Grünflächen, wo man dann sieht, Hunderte von Menschen gehen halt lieber diese Ecke irgendwie abgekürzt oder haben sich irgendwo hier durch den Busch eine Schneise geschlagen. Und die machen eine kleine Studie dazu, wie man das mit einem Algorithmus, mit Machine Learning irgendwie ermitteln kann und daraus dann bessere Routen für die Stadtplanung entwickeln kann, die sozusagen intuitiver sind und so, dass man eben ja viel, viel dynamischer durch die Stadt führen kann, in ganz unterschiedlichen Verkehrsebenen. Das finde ich total gut. Und dann muss ich natürlich noch einmal Pils for You erwähnen, weil das
es gebe gibt ich übrigens, jetzt alle Projekte haben Akronyme, die ihr sehr witzig genau. sind. Ja, genau.
Wunderbare Akronyme. Und Pils for You ist so eins, was bei uns, als ich damals bei dem Projekt dann anfing, letztes Jahr im Sommer, im April, dann war das so ein Highlight, weil man wirklich dachte, okay, es geht um Mobilität, aber es geht halt um viel mehr als nur so klassische Mobilität. Und das war echt ein Punkt, wo ich dachte, okay, es geht um Wetterdaten, es geht um Geodaten, alles Mögliche. Und das ist ein Projekt, was halt anhand von den besagten Daten ermittelt, wo, wann auch welche Pilzkulturen wachsen. Und das hat eine wahnsinnige Reichweite, was Nachhaltigkeit angeht. Also es geht eben nicht nur um die Schiene oder die Straße. Und da war ich dann auf jeden Fall gehuckt. Dann dachte ich so, okay, das ist wirklich was meine Neugier total angefixt hat. Jetzt muss ich alle 270 Projekte durchlesen.
Ich hab mir so einen Corona-Haushalt zusammengestellt, weil ich ja alleine wohne. Und eine Freundin und ich, wir haben auch das Spazierengehen für uns entdeckt und Pilze. Also jetzt nicht im Sinne von sammeln, aber wir haben Fotos, machen wir sehr gerne. Also so macht Corona Sachen mit einem. Ich finde total interessant, dass bei euch auch diese Begeisterung, also ich glaube, es braucht halt einfach mehr so Menschen, dann würde ich jetzt sozusagen wie uns, die so ein bisschen, wie soll ich das nennen? Nicht so, also ich will einfach nicht, dass man sagt, ich bin technikfeindlich. Das stimmt einfach nicht. Aber ich habe so eine Freude daran, wenn Sachen verbessert werden, auch durch Technik, aber indem man halt menschlich denkt. Ein Freund von mir ist hier gerade in ein großes Neubaugebiet gezogen. Das war vor Corona. Er war total stolz, seine Wohnung gefunden zu haben. Und was ist das? Kein ÖPNV. Anschluss, die Fahrräder sollen in den Keller, was ja noch okay ist. Kein Bäcker, nix. Also es wäre ihm wahrscheinlich in dem normalen Arbeitsalltag gar nicht aufgefallen. Aber er meinte, ich überlege sogar schon, ob ich so Spiegelfolie an die Fenster mache. Wir gucken uns alle, sind alles Homeofficer.
Pilze sammeln.
Wir gucken uns so auf den Pelz, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Und das finde ich halt so interessant, dass da halt sich zeigt, da hat irgendwer, also in meinem Laienverständnis, hätte man nur einen halben Meter die irgendwie verschachtelt müssen, bauen müssen oder so. Aber er meint, das ist so krass, wie wenn sich ein Verhalten ändert, sich auch so ein Platz ändert, den man eigentlich immer gut fand. Und ich glaube, das ist auch bei euch so ein Hinweis, dass da vielleicht auch durch die Begegnung von unterschiedlichen Sphären, weil ja Politik, Wissenschaft, Wirtschaft normalerweise, also es muss ja alles sich erst nochmal finden, aber dass man da vielleicht einfach doch auch durch Gespräche oder dass man sich austauscht in Projekten auf andere Ideen kommt. Ihr habt aber im Vorgespräch gesagt, ihr müsst euch auch manchmal ein bisschen sortieren, weil es so viel ist. Und da haben wir spannenderweise festgestellt, dass ihr gerade auf See seid sozusagen. Weil ich habe ja gesagt, ich habe mit Carola Rakete unter anderem über die Seeschifffahrt, die ja wirklich ein großes Problem ist in der Klimakrise, gesprochen. Und das sind ja Ausmaße, dass man schon fast wieder aufgeben will am liebsten. Aber ihr habt gute Neuigkeiten, weil ihr da auch Lösungen habt und Projekte fördert.
Also noch so zum Thema potenzielle Unsexiness will ich noch gesagt haben, dass viele unserer Projekte sich ja auch echt mit Grundlagenforschung auseinandersetzen. Und die klingen, wie gesagt, nicht so cool wie ein Hyperloop oder sowas, sondern das ist auch teilweise sehr technisch. Und unsere Aufgabe ist es eben, da das aus der Technik rauszuholen und das für einen konkreten Anwendungsfall zu erklären. So, was heißt es denn für jemanden, der zum Beispiel neu einzieht in einem Gebäude XY? Oder was heißt es jetzt, wenn man fünf verschiedene Apps nutzt, weil die einzelnen Anbieter, die Sharing-Dienste anbieten, nicht miteinander kooperieren und Daten austauschen? So, und da setzen wir an.
Sind ja teilweise auch Machbarkeitsstudien erstmal sozusagen in der ersten Förderlinie dann eine Machbarkeitsstudie. Was aber auch cool ist, weil man dann manchmal verfolgen kann, wie eine Machbarkeitsstudie zu einem Umsetzungsprojekt wird. Und das das aus der Erprobung und der Untersuchung dann auch in die Umsetzung geht.
Ich glaube auch im Positiven, dass mehr Handlungsdruck endlich entsteht. Also vorletztes. Oh, ich habe mich noch nicht an 2021 gewöhnt. 2019 habe ich es teilweise echt gehasst, auf diese ganzen Konferenzen zu gehen, weil ich so gedacht habe, wie oft wollen wir darüber noch sprechen? Also wie kommen wir ins Handeln? Wie setzt, es ist doch alles da, aber lass uns doch einfach mal anfangen und dann immer mal gucken und justieren und den nächsten Schritt machen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, ohne alles schon mal genannt, Tesla, Fridays for Future, Klimakrise, das sind die Sachen, die Druck aufbauen und die hoffentlich auch ernst genommen werden. Weil ich glaube tatsächlich, vorher haben wir es alles noch so ein bisschen verbaselt. Also das war irgendwie noch nicht nah genug und jetzt finde ich, ist ja wirklich, es ist an der Zeit, was zu tun. Aber ich will jetzt mit euch auf See. Was macht ihr
genau,
da?
Genau, auf See. Passt auch sehr gut als Überleitung, weil wir da den Druck ansprechen können. Es gibt einmal den Druck von außen, aber auch den Druck von innen, sich zu verändern. Und genau, wir haben Fokusthemen pro Quartal, um uns ein bisschen zu fokussieren. Und zwar dieses Quartal, also bis März, beschäftigen wir uns mit Nachhaltigkeit und Schiffsverkehr. Und beim Schiffsverkehr ist es so, dass sich eben da auch sehr viel tut gerade. Gerade wenn es jetzt an die großen Reedereien und Spediteure geht, die selber merken, dass aus so einem Eigennutz heraus, dass so ein großer Kostenfaktor eben der Treibstoff ist. Und je mehr Treibstoff man einsparen kann, desto besser ist es dann auch für das gesamte Klima und für die Reduktion der Klimagase. Und da gibt es inzwischen viele Ansätze, ganz elektronisch autonome Schiffe zu bauen. Auch Schiffe, die mit Segeln zum Beispiel zusätzlich angetrieben werden. Und auch welche mit Solar. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie so ein riesiges Containerschiff mit Segeln. Das sind jetzt keine M-Fund-Projekte, muss ich dazu sagen. Aber in dem Bereich tut sich eben tatsächlich auch mehr, als man so jetzt in den Medien verfolgen kann. Ne? Und da könnt ihr euch drauf freuen, dass wir darüber noch mehr berichten.
Ich glaube so und so daran, dass viel an der Verkehrswende heißt, keine Wege zu machen, weniger Wege zu machen und Geschwindigkeit rauszunehmen. Ne? Also ich glaube, wenn in der Stadt 20 km/h wäre, das würde auch schon einige Probleme lösen, weil bestimmte Sachen dann einfach nicht mehr so attraktiv wären oder wie auch immer. Ich glaube, das ist halt auch so etwas, wo, also man ist, finde ich, wenn man Mobilitätswandel gestaltet, einfach im gesellschaftlichen Wandel. Also das ist halt einfach Quatsch, dass wir es, wir nennen es so, na klar, aber es sind so viele Sachen in diesem Mobilitätswandel mit drin, dass ich merke, das sind immer wieder sehr politische Themen auch, weil es ja auch darum geht, Privilegien zu teilen. Also ich habe auch gestern wieder diese Debatte da auf dieser Bühne geführt mit den Verboten und habe dann gesagt, ich würde einfach mal um Perspektivwechsel bitten, wie hier ein Kind, ein Mensch im Rollstuhl oder ich auf dem Fahrrad, welche faktischen Verbote wir haben, weil wir kein Auto haben. Und das ist sowas, das ist dann immer so ein bisschen knatschig dann, ne? Weil das ist ja tatsächlich nichts Reales, aber ich finde, es fühlt sich halt so an. Und das ist halt was, das hat heute auch jemand gesagt, ich habe einen feministischen Raum eröffnet bei Clubhouse, weil ich gesagt habe, das ist ja kein Frauenthema. Das ist ja etwas, was alle betrifft, was alle befreit. Und da hat ein Herr auch gesagt, er möchte nicht mehr, dass wir seine Kollegen sozusagen immer mit diesen Privilegien verlieren. Das stimmt nicht, meinte er, wir teilen uns die. Und das meine ich auch wieder in diesem Sinne von Kommunikation, dass man halt auch Geschichten erzählt. Und ich glaube, so wie ich euch beide wahrnehme, seid ihr da auch sehr gut aufgestellt. Deswegen würde ich zum Schluss jetzt euch nochmal eine kleine Werbepause gönnen. Wo findet man diesen fantastischen Podcast und wo kann man die ganzen Projekte finden, die ihr so begleitet?
Und die offenen Daten, die müssen wir auch noch mit dazu erwähnen, wo es gerade um Teilen geht.
Ja, also du gehst einfach auf M&IO. Da findest du alles erstmal auf der Startseite. Podcast, News und alles. Was ich besonders empfehle, sind die ganzen Projekte, die wir haben. Wir haben so eine coole Datenvisualisierung, wo du so ein bisschen rumspielen kannst nach Fördersumme und Bundesland und Thema und dann fliegt das alles so ganz witzig rum. Dass es auch ein bisschen Spaß macht, sich alle 280 sind es jetzt Projekte anzugucken und durchzulesen. Aber was wir noch viel mehr machen wollen, eigentlich ist halt auch auf Veranstaltungen präsent sein, mit Menschen reden, selber Veranstaltungen geben. Du weißt selber, dass es gerade ein bisschen eingeschränkt ist, aber ja, wir freuen uns auch einfach, mehr in Austausch zu kommen mit Leuten aus der Branche.
Ja, es ist eingeschränkt und aufgemacht, ne? Also beides irgendwie,
finde ich. Ja, irgendwie schon.
Also ich war heute schon in London und in München. Also das ist schon, also es ist irgendwie beides. Und
mit sehr wenig Emissionen.
Aber trotz allem, weil du es gerade reingeworfen hast mit den offenen Daten, ich glaube, da sind meine ZuhörerInnen böse, wenn wir das nicht noch kurz vertiefen. Was heißt das denn?
Ja, das bezieht sich tatsächlich auf die Projekte, auch aus dem M-Fund und auch auf unser Projekt, was ja auch ein M-Fund-Projekt ist, dass wir unter Open-Data-Grundsätzen arbeiten. Also was geteilt werden kann, wird geteilt. Und ja, das ist uns auch wichtig, das immer wieder zu thematisieren, dass dieser Austausch auch gepflegt wird und es nicht nur heißt, es gibt das, sondern dass man auch versucht, da auf einen Nenner zu kommen und sich zu finden. Und da gibt es auch viele Projekte, die tatsächlich aktiv daran arbeiten, eben diesen Datenaustausch zu verbessern. Also ich denke, wer daran Interesse hat, gerade im Mobilitätsbereich, sollte sich die Projekte auch noch mal genauer anschauen.
Ja, und es ist, glaube ich, eine gute Rechercheplattform, ne? Weil ich habe da auch schon mit rumgespielt.
Sehr gut. Sehr gut.
Und tatsächlich, das öffnet ja Türen, ne? Dass man einfach mal guckt, was ist eigentlich bei mir in der Nähe oder was für Dinge gibt es in bestimmten Thematiken. Also es ist schon, finde ich, ein guter, einfacher Einstieg. Es sei denn, ich kannte das alles nicht. Ich fand es echt krass, was da alles abgebildet ist und wie viele verschiedene Themen ihr bearbeitet. Ich habe es wieder nicht geschafft, bei 30 Minuten zu bleiben, deswegen höre ich jetzt auf. Ich danke euch auf jeden Fall sehr für diesen sehr munteren und sehr lebendigen Female Talk. Und bin gespannt, was 2021 bei euch so für News entstehen werden, welche Projekte nach vorne gehen werden. Und wenn ihr mal tolle Frauen habt, die tolle Projekte machen.
Haben wir eh schon auf dem Schirm.
Oh, sehr gerne.
Zu diversen Sachen eingeladen, keine Sorge.
Sehr gut. Dann schmeiße ich die Menschen von Twitter jetzt mal hier raus, sage Tschüss und bleib noch mit euch im Secret Room, im kleinen Clubhouse.